Okay, jetzt tut's, vielen Dank. Das war jetzt ein bisschen in Kontrast nach dem schönen Vorspiel, ein bisschen Heavy Metal. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So heißt der Wochenspruch, mit dem ich Sie und euch herzlich grüße. Wie ist das mit den Hausgenossen? Heute geht's im Predigttext ums Essen. Und mir ist da in der Vorbereitung eingefallen, wie ein Freund erzählt hat, der kommt aus einem Handwerkerhaushalt. Der Vater war irgendwie Metaller und der Bruder war Schreiner. Und er hat gesagt, samstags um 12, da sitzen die mit gewaschenen Händen am Küchentisch, bereit zum Essen. Das ist so ein Mitbewohner, der Hausrecht hat, der nicht mehr irgendwie fragt, wäre es vielleicht möglich, theoretisch über Essen nachzudenken, sondern der mit Verpflegung rechnet. Und ich meine, so ist das gemeint, dass Gott uns dieses Recht gibt. Du bist Mitbürger im Glauben durch Christus und du bist Hausgenosse und ich sorge für dich. So lade ich ein, dass wir diesem Gott singen. Jetzt weiß ich nicht genau, aber ich will mal fragen, wer hat denn ein Gesangbuch dabei? Ein normales, blaues, evangelisches Gesangbuch? Ah ja, das sind ja ganz viele, also gut, dann klappt das hier vielleicht ganz gut. Ich habe das Lied ausgesucht, Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, 288. Und ich habe es in zwei Hälften aufgeteilt. Wir würden also nachher nochmal singen von dem Lied. Und jetzt zunächst die Verse 1 bis 4. Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade ein, dass wir gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 139, Gesangbuch bei der Nummer 754 im violetten Teil. 754. Der Psalm 139. Und wir sprechen heute draußen den ganzen Psalm gemeinsam. Lasst uns beten. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ihr seid im Vater. Wir beten weiter. Lebendiger Gott, du Geber aller guten Gaben, deine Sonne leuchtet und wärmt uns. Dein Regen wässert, was wachsen will. Deine Luft atmen wir. Auf deiner Erde bewegen wir uns. Alles kommt von dir. Du schenkst dich uns selbst in deinem Sohn Jesus Christus. Wir feiern deine Gegenwart und wir bitten, pflanze in unser Herz Liebe und Vertrauen zu dir. Lass uns wachsen im Glauben und in der Liebe. Wache über uns und erhalte, was du bewirkt hast. Lass uns Frucht bringen für die Ewigkeit. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen.
Er ist heute aus der Übersetzung von Pfarrer in Ruhe, Rudolf Paul, der 25 Jahre lang an seiner Übersetzung gearbeitet hat. Die Bibel heißt Bibel für Schwaben. Vielleicht kurz ein einleitendes Wort von ihm. Wir dürfen die Mundart nicht allein der Spaßfraktion überlassen. das Schwäbische verdient es, mit ernsthaften Dingen bedacht zu werden. 5000 wären satt. Die Lesung kommt aus Johannes 6. Na ist der Jesus noch ans andere Ufer vom See Tiberias. Sind ihm ein Haufen Leute nachgegangen, weil sie gesehen haben, was er an den Kranken da hat. Der Jesus ist aber auf den Bergen aufgegangen und ist da mit seinen Jüngern nachgesessen. Das Passafest ist auch nicht mehr weit gewesen. Die Juden ihr Fest. Nun hat er Jesus aufguckt und gesehen hat, dass da so viel Leid zu ihm kommt, seid er zum Philippus. Wo kriegt man jetzt das Brot her, das jeder essen kann? Das hat er aber bloß gesagt, zum ihn auf die Probe stellen. Er hat nämlich schau gewusst, was er da will. Der Philippus hat ihm zur Antwort gegeben, für 200 Denar Brot langt für dich nirgends nach, dass er jeder auch bloß ein bisschen kriegen tät. Seid einer von seinen Jüngern, der Andreas, am Simon Petrus sei Bruder zu einem. Da ist ein Bub, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fisch. Aber was ist das schau für so viele? Seid der Jesus, lehn die Leute nachhocken. An dem Platz hat es viel Gras gegeben. Na sind die Männer nachgehockt, so um die 5000. Dann hat der Jesus die Brot genommen und das Dankgebet gesprochen und hat es an die Leute, die da gehockt sind, verteilt und auch von den Fisch, so viel wie sie wollen haben. Wo sie noch satt gewesen sind, sagt er zu seinen Jüngern, glaubet die übrige Brägerle zusammen, dass nichts umkommt. Nein, sie zusammen glaubt. 12 Gräder sind voll geworden, von denen 5 Gerstenbrot, was übrig geblieben ist, von denen wir gegessen haben. Wo die Leute das Zeichen gesehen haben, was er da hat, haben sie gesagt, der ist wahrlich der Prophet, der mir in die Welt kommen soll. Dann hat der Jesus gemerkt, dass die kommen wollen und ihn packen, dass sie ihn zum König machen täten. Dann ist der Heilinger wieder auf den Berg gegangen, ganz allein.
Ein schwäbisches Wort für unsere schwäbischen Herzen. Vielen Dank. Ich habe so gedacht beim Hören, es passt besonders gut zum Johannesevangelium, weil das auch ganz besonders ein Evangelium ist, das zu den Herzen spricht und das ganz aus dem Alltag redet und ganz alltäglich berichtet und doch gleichzeitig so tief geht. Also hier in diesem Abschnitt, das ist aus der Phase, in der Jesus hip war, sehr populär. Und er kommt zurück in den Norden von Galiläa, wo der See Genezareth ist. Dort heilt er einen todkranken Jungen und die Menge, die sucht ihn. Es werden wohl 10 bis 20.000 Menschen gewesen sein, wenn man es überschlägt, 5.000 Männer, wenn da viele eine Frau mitgebracht haben und Kinder. Gibt es irgendwas, 10 bis 20.000. Die sind ihm gefolgt und seine 12 Azubis, die waren auch dabei. Und jetzt nutzt er die Situation, um mal den geistlichen Grundwasserstand von Philippus zu prüfen. So ähnlich, wie es jetzt bald Zeugnisse gibt. Wissensstand. Jetzt prüft er den Glaubensstand. Und er fragt den Philipp, wo gibt es denn hier den nächsten Großcaterer, der mit so vielen Leuten fertig wird? Der Philippus stammt aus der Gegend und was er nicht sagt, ist natürlich, gibt es so jemand nicht, schon gar nicht von jetzt auf nachher. Aber er überschlägt die Kosten, er sagt, 200 Tageslöhne ungefähr wäre der Preis, defensiv geschätzt. Er überschlägt den Bedarf, er gibt keine echte Antwort, sondern er benennt den Mangel. Er sagt im Kern, diese Aufgabe ist gigantisch, das schaffen wir nicht. Es überfordert uns. Und jetzt mischt sich der Andreas ein, der zusammen mit Petrus im See Genezareth oder am See Genezareth im väterlichen Fischereibetrieb gearbeitet hat. Und man merkt, finde ich, an seiner Antwort eben genau das, weil die ist bodenständig und lösungsorientiert. Und er spricht von dem, was da ist. Und er sagt, wir haben, ja, was haben wir? Wir haben ein Kind und das Kind hat sein Vesper dabei, 5 Ladenbrote und 2 Trockenfische. Also zusammengefasst, wir haben nichts. Die zwei sind sich einig, es geht nicht. Völlig verrückte Idee, dass wir die verpflegen, diese 10 bis 20.000. Ich habe das schon oft gesagt und mir wird es immer wichtiger. Ich liebe die Bibel dafür, dass sie das so nüchtern berichtet. Die zwei, der Philippus und der Andreas, sind ja nicht irgendjemand, sondern die sind zwei von den 12 Aposteln. Zwei von den 12 Säulen der Gemeinde, auf die die Gemeinde Jesu gebaut ist. Zwei der 12 Gründungsväter, der Pioniere, auch der Vorbilder. Die müssten doch eigentlich im besten Licht dargestellt werden. Die machen doch ihre Sache eigentlich auch ganz vernünftig, finde ich, auch ganz anständig. Aber wie stehen sie denn da? Wie welche, die keine Ahnung haben? Sie haben keine Ahnung von Gott und sie haben keine Ahnung von dem, der da bei ihnen ist und dem sie folgen. Und das wird nicht kritisiert. Das darf sein. Das ist legitim am Anfang. Und es darf anders werden. Wie sind sie gewachsen? Ich habe auch wieder gedacht in der Vorbereitung, mich erinnert dieser erste Teil der Geschichte an so manche Mitarbeitersitzung und an viele Kirchengemeinderatssitzungen in vielen Gemeinden. Da gibt es eine Aufgabe. Manche lassen sich rufen, aber es reicht hinten und vorne nicht. Zu wenige Mitarbeiter, zu wenig Zeit. Vielleicht fehlt auch ein bisschen der Mumm manchmal. Dann ist ja auch so, wenn man sich aus der Deckung wagt, ist immer auch gefährlich, wenn man einmal den Finger gehoben hat, einmal gezuckt hat, kann man nicht mehr zurück. Man gibt den kleinen Finger und schwupps, die ganze Hand irgendwie gepackt. Der Arm ist ja auch noch dran. Ist nicht immer so attraktiv. Eine Riesenaufgabe und kleine Ressourcen. Und weh denen, die sich nicht wegducken können. Ich bin ja Bläser. Muss ich immer an die Dirigenten denken, die ich kenne von Posaunenchören und anderen Chören und Orchestern. Da macht man im Herbst einen Jahresplan und wenn dann die Termine näher kommen von den Auftritten, die man zugesagt hat, dann schmelzen die Zahlen der Bläser wie das Eis in der Sonne. Aber der Dirigent, der muss irgendwie machen. Der kann sich nicht wegducken. Oder der Kirchengemeinderat, der soll irgendwie machen. Wer sich als Leiter gemeldet hat und hat einspannen lassen irgendwo, der muss sehen, wo er oder sie bleibt. Und steht auch manchmal genauso dumm da wie der Philippus und der Andreas. Und ich meine, die zwei, das ist doch eine gute Gesellschaft, zwei Apostel, denen ging es auch nicht besser. Ich denke an die Eltern, die ihren Kindern gerne geben möchten, vom Brot des Lebens, vom Wort Gottes, das Lebenswort ist und satt macht und die nicht wissen, wie. Ich denke an die Experten, die sagen, es wird eine Wirtschaftskrise kommen im Herbst. Viele fragen sich doch, wie soll das werden? Wie soll das reichen? Und wem fehlt es nicht an Hoffnung, dem Seelenbrot? Wir haben doch auch chronischen Mangel an Frieden, innerlich, Seelenruhe und äußerlich im Miteinander. Wir brauchen doch alle Mut und Zuversicht für jeden Tag, Kraft, genauso wie das tägliche Brot. Und ich habe noch gar nicht davon gesprochen, dass Jesus ja auch gesagt hat, geht hin in alle Welt, wenigstens mal in alle Haushalte von Schopfloch, zu allen Menschen, die hier wohnen und arbeiten und erzählt denen die gute Nachricht. Ich höre die Philippus-Stimme, also das müssten dann so und so viele sein, mindestens. Und ich höre den Andreas-Refrain, wir haben nur wenig, eigentlich haben wir nichts. Gott sei Dank gibt es noch die Kindlichen, die bringen, was sie haben. Jeder bringt sich ein, Keiner wird kritisiert. Jeder bringt sich auch mit seiner Stimme ein. Ist auch etwas Wertvolles. Die sind verschieden. Keiner schweigt und verschweigt damit seine Sicht und seinen Beitrag. Ist auch wichtig. Alle schwätzen mit. Also die drei jedenfalls. Ich meine, das sei auch vorbildlich, auch für uns als Gemeinde, wo wir sind und uns Aufgaben stellen und Herausforderungen. Diese Schritte einmal zu fragen und zu analysieren, ganz nüchtern, was brauchen wir, was haben wir, wie sehen wir das, das mal auszusprechen, auf den Tisch zu legen, nebeneinander zu legen und das dann vor Gott zu bringen, vor Jesus, den Herrn der Kirche. Und dann zu warten, was er tut und was er sagt. Und dann eben auch selber zu tun, was er sagt, zu folgen. Das ist der zweite Teil. Jetzt handelt Jesus. Er kümmert sich um die Menge, ohne Aufforderung, ohne dass ihm jemand das sagen müsste. Wie ein guter König, wie der gute Hirte. Warum haben die 5000 Männer nicht vorgesorgt? Könnte man ja auch fragen. Also wenn wir 4 Steinhilbers daheim aus dem Haus gehen und sei es nur kurz, ist immer fast wie ein Umzug. Da werden Salzbrezeln eingepackt, Trinkflaschen gefüllt, Apfelschnitze, alles Mögliche. Ich als Familienoberhaupt sorge natürlich dafür, dass das läuft. Meistens so mit dem klassischen Satz, Frau, hast du alles eingepackt? Ja, also im Ernst, wie ist das? Der Punkt ist, dass Jesus diese Rolle übernimmt, ungefragt. Er kümmert sich. Übrigens dieser kleine Hinweis, dass das Passafest bevorstand, wie so oft im Johannesevangelium ist es einmal ganz vordergründig und alltäglich einfach klar, ist jetzt März, weil das Passafest ist wie Ostern auch immer vor dem ersten Neumond im Frühling. Also es war Frühling oder beginnender Frühling. Und dann aber auch ganz tief erinnert es an das Johannesevangelium am Anfang, wo Jesus sagt, ich bin das Passalamm, oder wo von ihm gesagt wird, er ist das Passalamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Der sich kümmert, so wie Gott sich in Ägypten um sein Volk gekümmert hat und befreit hat und in der Wüste versorgt. Für diesen Gott spricht Jesus, dieser Gott kommt in Jesus zur Welt. Und dann nimmt er das, was da ist, ein Kind, also ein Buhr war das, glaube ich, bei Kollegen Paul, wörtlich ein Kindlein, ein Buhle, ganz klein. Und der hat 2 Fischlein, wörtlich, und eben das Brot. So geht's los. Und dann spannt Jesus noch die 12 Jünger ein. Die nimmt er auch noch, die sind da, so wie sie sind. Jesus alleine ist Gott, aber er macht's nicht alleine. Und ich meine, das ist auch wichtig für Gemeinde. Es ist seine Kraft in uns, nicht wir für ihn. Das ist die Wurzel von Krampf. Das Rezept für Krampf und Verkrampfung, sondern er in uns. Und dann sagt er jetzt, lasst die mal in Gruppen sich aufteilen. Der große Schwabenvater Johann Albrecht Bengel hat geschrieben, jetzt wird der Glaube geübt. Dieses sich setzen und sich aufteilen in Gruppen, das können sie. Das ist keine Überforderung, kein Hexenwerk. Trotzdem wird der Glaube geübt bei den Jüngern und beim Volk. Ob sie das tun, so verrückt das ja klingt, sich fürs Essen vorzubereiten, wo es nichts gibt. Und dann richtet sich Jesus an den Vater. Er nahm und er dankte und er verteilte. Bei ihm ist das intakt, was doch vermutlich bei uns allen kaputt ist. Er empfängt, was er von einem Kind bekommt, und er nimmt die Mitarbeit seiner Schüler, so mickrig die auch sein mag, und er weiß mit Matthias Claudius, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Jesus ist der Mensch, wie Gott ihn gewollt hat. Für ihn ist seine Habe die Gabe Gottes. Er nimmt es im Vertrauen. Und in diesem Vertrauen tut er so, als ob alles gut wäre. Jetzt geht er selber rum und fängt an auszuteilen. Und ich habe mir versucht, das vorzustellen, auch wenn es meine Fantasie ein bisschen sprengt. Also er kommt so zur ersten Gruppe, da sitzen vielleicht 4, 5 Familien. Und dann geht er so, das erste sind vielleicht ein älteres Ehepaar, eher schmächtig. Er fragt, wie viel wollt ihr? Und dann sagt der Mann, ja, wir sind nicht so dick, uns reicht zusammen ein Fladenbrot. Und dann geht er weiter, sitzt da eine Familie, so ein Familienvater mit so ein paar Teenies, 2 halbstarke Jungs. Und dann fragt er den, und der Familienvater hat schon mitgedacht, der hat schon bei den Alten hat er gedacht, also so ein Fladenbrot, da fängt mein Großer erst richtig an, das Messer zum Aufwärmen. Er hat überschlagen, hat so gewusst, okay, also wenn ich einkaufen gehe, dann brauche ich den großen Einkaufswagen. Aber er hat auch gewusst, also wenn nur 5 da sind und schon 1 ist weg und da sitzen noch die anderen, dann hat er mit sich gerungen, was soll er jetzt sagen? Was hätten Sie gesagt? Schwierig. Aber was immer er gesagt hat, ich bin sicher, Jesus hat dann gesagt, also guter Mann, ich sehe es in deinen Händen, du hast Hände wie ich war auch 25 Jahre lang auf dem Bau. Deine Jungs, die schaffen auch schon mit. Also du brauchst mindestens 5. Und das ist nur ein Anfang. Der hat es ihm quasi aufgedrückt, aufgezwängt. Und so ist er rumgegangen, hat jeden nochmal gefragt, reicht es wirklich für alle? Du brauchst nicht höflich zu sein. Du brauchst nichts zu unterdrücken. Und so hat er jedem was gegeben und es hat für jeden gereicht. Ich habe keine Ahnung wie, da endet meine Fantasie, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich denke, es ist wie Martin Rinkhardt geschrieben hat in diesem Lied, nun danket alle Gott, der ewig reiche Gott, der hat es gemacht. Und für den ist Nachschub kein Problem. Es war damals so und heute auch. Es werden alle satt. Und so wie es im Psalm 23 heißt, du schenkest mir voll ein, wörtlich, mein Kelch fließt über, so ist auch zu viel Brot. Das passiert genau hier. Ein Ausleger schreibt, das Zeichen der wundersamen Brotvermehrung ist das zweite, im Johannes überlieferte. Geschenkwunder oder Überflusswunder oder Füllwunder, so wie beim ersten, bei der Hochzeit in Kanaan, in Kana, wo Jesus diese Unmengen an Wein gemacht hat. Drunter tut er es nicht, muss immer Überfluss sein. Er schafft das Brot und den Dörrfisch, verteilt den. Das ist die Alltagsnahrung. Aber der Horizont ist viel weiter. Auch da wieder der Hinweis auf das Passafest. Es ist die Verpflegung für die Wanderung. Die Mahlzeit vor dem Aufbruch und auch das Vesper für die Wanderung in das verheißene Land. Und auf diesem Weg gibt Gott so viel du brauchst. Dann noch kurz zum Schluss, als dann alle satt geworden sind, da erkennen die Leute, also der da, der hat sogar Mose überboten, den großen Mose, den großen Propheten. Er handelt wie ein König. Auch das, schon im Kapitel 1, hat Nathanael zu ihm gesagt, du bist der König von Israel, unwidersprochen. Und jetzt hat es die ganze Menge kapiert und sie wollen ihn zum König machen. Aber Jesus lässt es nicht zu, noch nicht. Später dann, auf einem anderen Berg, bei Jerusalem, am Kreuz von Golgatha, dort wird er gekrönt. So wird deutlich, wie das auch mit der Brotvermehrung gemeint ist, so wie er es später im Kapitel 6 in einer Rede sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind trotzdem gestorben. Aber dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit diese Welt leben kann. Kapitel 6 beginnt mit einer großen Menge, mit dieser Geschichte, auch mit dem kleinen Kind, Am Ende von Kapitel 6 sind nur noch die 12 übrig. Alle anderen sind gegangen. Jesus fragt sie, wollt ihr auch gehen? Da antwortet Simon Petrus, stellvertretend für alle, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. In diesem Sinn lade ich ein, dass wir von dem angefangenen Lied die letzten drei Verse singen, 288, die Verse 5 bis 7. 288, 5 bis 7. Wir wollen Fürbitte tun. Herr unser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, du Quelle des Lebens, von dir kommt alles, was wir zum Leben brauchen, innerlich und äußerlich. Auf den Feldern steht die neue Ernte, das macht uns froh. Gib, dass wir einbringen können, was wir gesät haben und was du hast reifen lassen. Hilf uns, unseren Überfluss zu teilen, sodass niemand hungern muss. Jesus, Retter und Liebhaber der Schwachen, wir bitten für die Menschen, denen der Glaube an deine Liebe und Fürsorge verkümmert oder zerbricht. Wir rufen dich an für die, die einknicken unter Last und Sorge, Tränen und Einsamkeit, Not und Schuld. Herr, hilf. Heiliger Geist, Mutmacher und Motivator, gib uns einen nüchternen Blick für die Aufgaben. Lass uns erkennen, was du uns an Gaben und Mitteln schenkst. Öffne unsere Augen für Jesus, den Herrn, der mitten unter uns ist und alles gut macht. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herzlichen Dank allen, die bei der Vorbereitung und Gestaltung dieses Gottesdienstes mitgewirkt haben. Herzlichen Dank für das Opfer vom vergangenen Sonntag in Höhe von 330 Euro für die eigene Gemeinde. Ihr Opfer heute erbitten wir für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO. Kommende Woche ist Pfarrer Platz noch auf Schulung. Die Kasualvertretung übernimmt Pfarrer Hees aus Seewald. Dann laden wir recht herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag wieder hier auf dem Marktplatz um 10.15 Uhr mit Pfarrer in Ruhe Karl-Heinz Joos. Und schließlich bitte ich, dass Sie sich zur Fürbitte erheben, falls Sie nicht sowieso schon stehen. Aus unserer Gemeinde werden am kommenden Samstag kirchlich getraut Manuel Kugler und Rahel, geborene Pflaum, durch Matthias Lange, Landesjugendreferent SWDEC, auf dem Sportplatz in Oberiflingen. Wir beten. Vater im Himmel, wir bitten für Manuel und Rahel Kugler, begleite sie auf ihrem gemeinsamen Weg, lass sie deine Liebe erfahren und stärke ihre Liebe zueinander in guten und in schweren Tagen. Amen. Und so geht in diesen Tag und die kommende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.